nach so viel, gefühliger Jesus-Beziehung gerade, traue ich mich ja gar nicht, jetzt mit dem Kopfteil zu kommen. Aber eine Zeile in dem Lied hieß: Jesus, ich will dich kennen. Und das Kennen bezieht sich ja nicht nur auf Gefühle. Herr, segne das Reden, das Hören und das Handeln. Amen. Liebe Gemeinde, es ist Erntedankfest und bevor ich es vergesse, möchte ich mich erstmal bedanken für die liebe Schwester, die mir hier vorne das Wasser hingestellt hat. Ich habe jetzt mal gedacht, das ist für mich. Vielen Dank dafür. Es ist Erntedankfest. Dank für die Ernte. Dank dafür, dass wieder einmal genug Essen und Trinken gewachsen ist, geerntet und geschlachtet werden konnte. Das vergessen wir dabei immer gerne. Verarbeitet und verkauft werden kann. Dank auch dafür, was wir uns kaufen bzw. was wir uns leisten können. Auch wenn es weniger sein mag oder wir uns mehr überlegen, was es sein soll, als vor einem oder zwei Jahren, Stichwort Inflation. Wir können sagen: Gott, ich danke dir. Aber auch noch mehr, Dank, dass wir überhaupt Verhältnisse haben, in denen wir danken können, in denen wir ernten, schlachten, verkaufen, einkaufen und essen und trinken können, alleine und miteinander. Heute Abend, ja sogar als Gemeindeveranstaltung, wenn ich den Terminkalender richtig interpretiert habe. Wir können sagen: Gott, ich danke dir. Danken wir dafür, haben wir den Horizont über den lebensnotwendigen Bereich der Ernährung bereits hinaus geweitet. In unserer Gesellschaft, in unserem Land können wir diese Dinge insgesamt in Ruhe tun. Wir werden nicht von Bomben, Drohnen und Raketen bedroht, wie sie in der Ukraine niedergehen und auch immer mehr in Russland. Das liegen. Ja, da können wir drüber lachen, aber Bomben, Drohnen, Raketen bedrohen nicht nur, sie zerstören Fabriken, Häuser, Menschenleben auf beiden Seiten. Wie das in vielen anderen Ländern der Welt so ähnlich auch ein trauriger Alltag ist. Menschen, alle von Gott geliebt, Ukrainer und Russen, geraten in die Mühlen von Macht und Gewalt, von Mächten und Gewalten. Bei uns ist das nicht so. Darum, wir können sagen: Gott, ich danke dir. Damit ihr mich nicht missversteht, ich bin fern davon zu sagen, bei uns ist alles in Ordnung. Aber vieles ist doch besser als anderswo. Das wurde mir nochmal deutlich, als ich vorgestern mit einem ehemaligen Militärpfarrer sprechen konnte. Wir waren zusammen auf demselben Seminar, der ein halbes Jahr vor einigen Jahren im Kosovo gewesen war. Zufall oder nicht, genau in diesen Tagen braucht sich da jetzt auch wieder irgendwas zusammen. Seine Zeit dort ist schon länger her gewesen. Jedenfalls eine seiner ganz wesentlichen Erkenntnisse nach seiner Rückkehr aus diesem Krisengebiet war: Leute, was wollt ihr? Deutschland ist das beste Land. Und dabei hat er nicht einmal die schlimmsten Dinge erleben müssen, die man in einem Militäreinsatz sehen kann. Aber diese Zeit hat ihm auch so schon gereicht, seine Sichtweise stark zu ändern. Wir können dankbar sein für die Rahmenbedingungen, die wir haben. Wir können sagen: Gott, ich danke dir, dass wir gute Rahmenbedingungen haben. Das wurde mir auch vor gut zwei Wochen ganz stark deutlich, als die Proteste im Iran durch die Medien gingen. Ein Jahr war es daher, dass Jina Mahsa Amini sterben musste, weil ihr Kopftuch angeblich oder tatsächlich nicht so ihren Kopf verhüllte, wie es im Iran Vorschrift ist. Ich finde es komplett unerheblich, ob sie wirklich oder nur angeblich gegen dieses Gesetz verstoßen hat, das Frauen zwingt, Kopftücher zu tragen. Wieso wird man dafür festgenommen? Was sind das für Zustände? Und vollends unbegreiflich wird es, wenn man für diesen Vorwurf auch noch Gewalt erleiden muss. So sehr, dass eine junge, gesunde Frau schließlich stirbt. Ich wurde wieder ganz bewusst dankbar für unser Land, für unsere Verhältnisse. Dankbar dafür, dass Frauen kein Kopftuch tragen müssen. Aber wenn eine es will, ist es auch erlaubt. Und sie ist niemandem Rechenschaft schuldig, ob die Gründe dafür in ihrem Glauben liegen oder in ihrem Modegeschmack. Und so kam ich darauf, heute nicht nur oder sogar nur am Rande darüber zu predigen, wofür wir an Erntedank üblicherweise danken, für die Nahrungsmittel. Ich finde, wir können nicht genug danken, dass wir auch für vieles andere danken können. Und ganz besonders auch für die Religionsfreiheit in unserem Land und für die politische Freiheit. Wir können sagen, Gott, ich danke dir. Gott, ich danke dir. Es sind biblische Worte, die ich jetzt immer wieder wiederholt habe. Sie stammen von Jesus, der sie in eines seiner Gleichnisse eingebaut hat. Manche haben vielleicht in der Ankündigung des Gottesdienstes bereits wahrgenommen, dass zum Beispiel in der Kreuzkirchenpost das als Thema angegeben war, Gott, ich danke dir, zusammen mit der Angabe der Bibelstelle, woher das Zitat kommt. Es stammt aus Lukas Kapitel 18, Vers 11. Darf ich mal fragen, wer hat das nachgelesen? Ruth, sehr vorbildlich. Dann kann ich mir die Frage sparen, wer sich gewundert oder irritiert hat. Ruth und ich haben währenddessen telefoniert und Ruth, ich konnte förmlich sehen und hören, wie sie schluckte. Wenn jemand bei dieser Bibelstelle irritiert war oder ist, das war Absicht. Und wer es nicht nachgelesen hat und bisher nicht verunsichert ist, höre bitte auf das Gleichnis, wie Jesus es erzählt hat. Nachzulesen bei Lukas in Kapitel 18, ab Vers 9. Er erzählte aber auch einigen, die überzeugt waren, gerecht zu sein, und die anderen verachteten das folgende Gleichnis. Zwei Menschen gingen hinauf in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer und der andere ein Zöllner. Der Pharisäer stellte sich hin und betete, in sich gekehrt, so: Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Ich faste zweimal in der Woche, ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Der Zöllner aber stand ganz abseits und wagte nicht einmal seine Augen aufzuheben, sondern schlug sich an die Brust und sagte, Gott, sei mir Sünder gnädig. Ich sage euch, dieser ging befreit in sein Haus zurück, jener nicht. Denn wer sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Wer sich aber erniedrigt, selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Gott, ich danke dir. Bleibt das einem da nicht im Halse stecken? Wer von uns will sich schon mit diesem Pharisäer auf eine Stufe stellen, dem Jesus selbst ein denkbar schlechtes Zeugnis ausstellt? Nebenbemerkung, es geht nicht darum, dass hier alle Pharisäer für hochmütig erklärt werden. Das waren die meisten nicht. Aber es war bei den Pharisäern wie bei den Leuten und bei denen ist es ja wie bei den Menschen. Es gibt immer unschöne Ausnahmen. Und von so einer hat Jesus hier in seinem Gleichnis erzählt. Dieser Pharisäer nun dankt Gott dafür, was für ein toller, frommer Mensch er ist. Ich faste zweimal in der Woche. Ich gebe den Zehnten von allem, was ich einnehme. Wenn es denn nun nur das Eigenlob wäre. Nein, stattdessen versucht er, diese grundsätzlich ja überhaupt nicht verwerflichen Taten seines Glaubens noch heller strahlen zu lassen, indem er sein Licht vor einer dunklen Folie erleuchten lässt. Gott, ich danke dir, dass ich nicht wie die anderen Menschen bin, wie Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch wie dieser Zöllner. Gott, ich danke dir. Wenn es ein reines Danken ist, das einfach nur dankt, dann ist es gut. Egal, ob ich alleine danke oder wir zusammen sprechen, Gott, wir danken dir für Essen und Trinken oder dieses und jenes. Warum sind wir dankbar? Auch weil wir wissen, sehen, erfahren, dass es anderen schlechter geht oder uns schlechter gehen könnte oder schon einmal schlechter gegangen ist oder auch richtig schlecht ging. Und damit sind wir beim Vergleich und beim Vergleichen. Wir danken für unsere politische Freiheit. Wir können danken, dass wir einen Krieg nennen dürfen. Dass ein Diktator als Diktator bezeichnet werden kann und dass ein mörderisches Regime, das seine Leute umbringt, die einfach nur Freiheit wollen, als mörderisches Regime bezeichnen können. In unserem Land, das steht jetzt leider nicht im Manuskript für die Übersetzung, kann man sogar eine demokratisch gewählte Kanzlerin Diktatorin nennen, ohne dass was Schlimmes passiert. Gott, ich danke dir. Gott, wir danken dir, dass wir hier in Deutschland nicht so sind wie so manche anderen Länder. Wir haben hier nicht nur Freiheit, sondern wir lassen den Leuten ihre Freiheit, teilweise bis zur Schmerzgrenze und darüber hinaus. Das ist der Preis für einen demokratischen, freiheitlichen Rechtsstaat. Aber das zeigt ja, wir sind toll. Danke Gott, dass wir so toll sind. Gott, wir danken dir. Wofür danken wir Gott? Denkt einmal an den Staat und die Gesellschaft. Denkt an die Gemeinde, denkt an euch selbst. Also jenseits aller Ironie, wofür könnt ihr danken? Vielleicht ja auch nochmal eine Ermutigung gleich für die zwei Sätze beim Abendmahl, wenn man nach vorne kommen kann und danken kann. Wofür könnt ihr danken? Und funktioniert unser Danken ohne Vergleiche? Vor allem ohne Vergleich mit anderen Ländern, anderen Gemeinden, anderen Menschen, die in irgendeiner Weise nicht so toll sind wie wir? Dann dank Gott dafür. Vielleicht so. Gott, ich danke dir, dass ich dir nicht so danke wie dieser Pharisäer. Genau, schon sind wir in die Falle getappt, aber ihr seid jetzt schon vorgewarnt, also so werdet ihr es nicht machen. Mir ist bei diesem Gleichnis wichtig geworden, Gott zu danken, aber die Gefahr der Überheblichkeit und Arroganz droht. Wir machen es richtig, wenigstens mehr oder weniger, aber woanders läuft es grundlegend falsch. Wir sind toll. Vielleicht sind wir es ja sogar. Aber spätestens dann nicht mehr, wenn wir uns selber für toll halten. Oder mit den Worten von Jesus, wenn wir uns selber für gerecht halten. Wir sollen nicht auf uns selber schauen. Jesus weitet unseren Blick dahin, wo seine Zuhörer nicht damit rechnen, dass von da etwas Gutes kommen könnte. Von einem Zöllner. Von einem, der zum Abschaum gehört, von einem, der Abschaum ist. Der Pharisäer nennt ja einige Personengruppen, die kein gutes Ansehen hatten. Räuber, Betrüger, Ehebrecher oder auch dieser Zöllner. Und es ist kein Zufall, dass der Zöllner in dieser Reihenfolge am Ende steht. Zöllner waren diejenigen, die mit der verhassten Besatzungsmacht zusammenarbeiteten, mit den Römern. Und sich dabei auch noch schamlos bereicherten. Einen solchen Kollaborateur, solchen Abschaum erhalten wir damit zum Vorbild. Und warum? Weil er Abstand ist? Nein, sondern weil er es schafft, durch Körperhaltung und durch seine Worte auszudrücken, Gott, sei mir Sünder gnädig. Was sagt dieser Vers mir? Wie kann der mir in meinem Glauben und Leben helfen? Gott, sei mir Sünder gnädig. Dieser Versteil stammt aus diesem Gleichnis, einem Vergleich, in dem das Verhalten, genauer das Beten zweier verschiedener Männer miteinander verglichen wird. Erinnern wir uns nochmal, beide sind gleichzeitig in den Tempel in Jerusalem gekommen. Der eine geht nach vorne, soweit es ihm erlaubt ist, und mit stolz geschwellter Brust stellt er sich hin und betet: Gott, ich danke dir, dass ich nicht so bin wie die anderen. Und dann legt er los, weil was er alles so tut und macht, was Gott gefallen muss. Und der andere bleibt weit weg stehen, ganz hinten, und ist eher eine kümmerliche Gestalt, in seinem Auftreten jedenfalls. Er traut sich nicht einmal, den Kopf zu heben. So klein und demütig macht er sich vor Gott. Und statt eine Litanei herunterzurattern, wie toll er sei, schlägt er sich an seine Brust und betet nur: Gott sei mir Sünder gnädig. Wir bekommen nicht mal eine Liste seiner Verfehlungen geboten. Jesu Fazit ist eindeutig: Wer sich selbst erhöht, so wie der Pharisäer hier, wird erniedrigt. Wer sich aber selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Hier wird klar: Bei Gott zählt nicht die vordergründige Stellung, der vordergründige Schein, das vordergründige Getue, sondern die Haltung, die man im Inneren hat, die Haltung des Herzens. In diesem Gleichnis wird sie durch den Zöllner repräsentiert, durch den Abschaum. So haben zumindest die Zeitgenossen die Zöllner empfunden. Wen halten wir heute für Abschaum? Bewusst oder vielleicht fast noch schlimmer, unbewusst. Menschen, die einen Krieg vom Zaun brechen und sich nicht einmal trauen, diesen Krieg auch Krieg zu nennen. Menschen, die ihr Land nach ihrem Gusto regieren und sich dennoch dagegen wehren, Diktator genannt zu werden. Menschen, die andere Menschen niederknüppeln, festnehmen und töten lassen, die ihre Macht in Frage stellen, und sei es nur durch ein Kleidungsstück. Denken wir bei Abschaum vielleicht in ganz andere Richtungen, die Arbeitslosen. Gerade in einer Zeit, wo doch alle Betriebe händeringend Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen suchen. Denkt jemand an bestimmte Kollegen? Die alten und die neuen Nazis. Die AfD-Leute. Die Flüchtlinge. Besonders solche, die es wagen, zum Zahnarzt zu gehen. Oder Leute, die mit Flüchtlingen, die zum Zahnarzt gehen, versuchen, Politik zu machen und auch, wenn sie in der Sache korrigiert werden, darauf beharren. Leute, die in der einen oder anderen bestimmten Straße oder einem bestimmten Stadtviertel wohnen. Den Ex-Partner. Die Ex-Partnerin. Die Leute, die sich nicht so toll darstellen können oder wollen wie wir. Die Undankbaren. Sind da Leute bei, die du für Abschaum hältst? Auch wenn deine Wortwahl vielleicht eine andere sein mag. Man kann so eine Liste endlos weiterführen. Aber, jedoch, wir sehen immer nur, was vor Augen ist. Es ist völlig klar, es gibt Verhaltensweisen, es gibt üble Nachreden, es gibt Hetze, es gibt Gewalt, es gibt Unterdrückung und Morde. Die darf man nicht dulden, da muss man etwas sagen, da muss man etwas tun. Es ist scheint mir keine einfache Konsequenz, die wir aus diesem Gleichnis ziehen müssen. Denn Gott, der sieht nicht nur das Äußere, sondern auch das Innere. Er sieht das Herz an und was da los ist, ist entscheidend. Vielleicht hat der Zöllner aus dem Gleichnis es ja auch nicht sofort geschafft, seinen Worten Taten folgen zu lassen, sein Leben äußerlich radikal zu ändern, also so, dass es alle gleich gesehen haben, warum auch immer. Aber wer wäre bereit gewesen, ihm zu helfen? Dieser Abschaum, diese verachtenswerte Gestalt, eben der Zöllner, sagt nun die Worte, die in diesem Gleichnis die zentralen Worte sind. Gott sei mir Sünder gnädig. Vielleicht muss das ja von so einem Verachteten kommen, weil der weiß, was er da betet. Und nicht nur so dahinredet und schon gar nicht von sich selber und seiner Tollheit eingenommen ist. Was betet er denn? Gott, das ist sein erstes Wort. Gott ist der Adressat seiner Worte. Und wenn ihr euch erinnert, genau hinschaut, auch der Pharisäer, bei dem war das auch so, auch er nannte Gott zuerst. Aber in Wirklichkeit war der vollkommen auf sich selber fixiert. Der Zöllner dagegen nimmt Gott als den, der er für ihn ist, als seine letzte Zuflucht, seine letzte Hoffnung. Gott ist der Adressat seiner Probleme und sein größtes Problem ist seine eigene Schuld. Das wird deutlich, wenn wir uns die nächsten Worte anschauen. Sei gnädig. Im Deutschen ist das weit auseinandergezogen, weil unsere Sprache da ein bisschen anders funktioniert als das Griechische. Aber im Griechischen ist es ein Wort. Und zwar das zweite, Gott sei gnädig, sei gnädig. Das ist auch der Unterschied zum Pharisäergebet, der sagte, Gott, ich danke dir. Gerade so schafft er es, Gott als erstes zu nennen, aber gleich nach dem lieben Gott gibt es nur noch ihn. Denn ich, damit geht es weiter und die ach so dankbare Ausrichtung auf Gott erweist sich, gerade wenn man weiterliest, geradezu als Unverfrorenheit. Wenn uns die Worte Gott sei mir Sünder gnädig aber nun an die Gnade erinnern, dann macht er das zunächst einmal so, dass dieses Wort für sich darauf hinweist, wir sind auf Gnade angewiesen. Wir sind nicht in der Lage, uns selber vor Gott in eine gute Position zu bringen. Und wir brauchen es auch nicht krampfhaft zu versuchen, weil das früher oder später sowieso wieder scheitern wird. Es ist ja eben nicht die äußerlich wahrnehmbare Stellung, die darüber entscheidet, wie Gott zu mir steht, sondern die innere Haltung, die ich ihm gegenüber an den Tag lege. Das ist übrigens auch die Chance des Pharisäers. Das Problem des Pharisäers ist ja nicht, dass der versucht, sich ganz genau an Gottes Gebote zu halten und sogar noch genauer. Das kritisiert Jesus nicht. Jesus geht es nicht darum, einen guten, auch nicht einen vielleicht etwas übergenauen Lebensstil schlecht zu machen. Den Zehnten geben, bei uns den Gemeindebeitrag zahlen, etwas in die Kollekte geben und dann immer auch noch etwas spenden und sich auch noch praktisch einbringen. So ungefähr wäre wohl unsere Umsetzung von dem, was der Pharisäer zu seiner Zeit lebt. All das ist absolut in Ordnung. Die Frage ist, welche Haltung habe ich dabei? Glaube ich, dass ich mir damit den Himmel verdiene und auf andere herabschauen kann? Beim Pharisäer ist es seine innerliche, seine Herzenshaltung, die nicht in Ordnung ist, obwohl nach außen hin alles toll aussieht. Und an der Stelle noch ein Wort zum Herz, auch das steht leider nicht im Manuskript. Herz ist in der Bibel der Sitz des Verstandes, nicht der Gefühle. Es geht um eine Kopfentscheidung. Man muss nicht sein Gefühl vergewaltigen, es geht um eine Kopfentscheidung. Und von dieser so verstandenen Herzenshaltung her stellt Jesus den Zöllner als Vorbild hin. Die innerliche Haltung dieses Mannes ist es, die ihn zum Beispiel für uns macht. Er hat erkannt, so oder ja, er hofft es jedenfalls, Gott nimmt mich an, er akzeptiert mich mit all meinen Fehlern. Das ist ganz klar. Aber Gott wird dabei nicht übergriffig, er wird es nicht gegen meinen Willen tun. Und darum macht der Zöllner hier genau das, was nötig ist. Er lässt sich auf Gott ein, er zeigt Gott, dass er ihm vertrauen kann. Sei gnädig. Und zwar mir. Es geht um mich, nicht um den anderen, nicht um irgendeinen anderen. Es geht um mich. Denn dieses Mir ist deutlich, sehr deutlich näher bestimmt. Es ist der Sünder. Was ist ein Sünder? Sünde ist ja heute in den Ohren der meisten Zeitgenossen etwas Lächerliches. Die Diät einhalten, ja, das ist eine Sünde. Das ist die Preisklasse, in der das Wort überhaupt noch halbwegs ernsthaft benutzt wird. Aber im Zusammenhang in diesem Gleichnis sind Sünder Räuber, Betrüger, Ehebrecher und der Zöllner. Das geht aus den Worten des Pharisäers eindeutig hervor und Jesus stellt das auch nicht in Frage. Eher im Gegenteil, er bestätigt das alles und durch das ganze Gleichnis wird deutlich, dass die selbstgerechte Dankbarkeit genauso wie die Selbstgefälligkeit auch eine Sünde ist. Vor allem, wenn sie, wie hier, mit der Verachtung anderer Menschen einhergeht. In der Tiefe gehört zur Sünde dann noch mehr. Das sind nicht nur schlechte Handlungen, Taten, Denkweisen, Haltungen. Sünde ist, so unmodern der Begriff ist, ein Zustand. Es ist unser natürlicher Zustand vor Gott. Sünde, das ist so ähnlich wie der Sund, ein Wort, zum Beispiel in Fehmarn Sund kennen wir das, der großen Wassertiefe zwischen dem Festland und der Insel Fehmarn in dem Fall. Unser ganz persönlicher Sund ist unser Abstand von Gott, der nur über eine Brücke überwunden werden kann und diese Brücke heißt Gnade. Gott ist sofort bereit, diese Brücke zu errichten. Er will gerne gnädig sein, wenn wir es wollen. Gott sei mir Sünder gnädig. Dieses Wort ist eine Einladung an mich, sie nachzusprechen, nachzubeten, für mich ganz persönlich. Mir Sünder, um mich geht es dabei. Das macht nochmal deutlich, dass wir dabei einmal zuerst an uns selber denken sollen und müssen. Egal, ob es um einen Katalog geht, was für Leute denn alles so für schlimme Dinge tun oder um mein grundsätzliches Verhältnis zu Gott. Erst einmal geht es um mich. Meine Beziehung zu Gott soll in Ordnung kommen. Und wenn man betet, auch und gerade, weil man sieht, was alles so schief läuft überall, dann erinnere man sich daran, mir Sünder. Ich bin der Sünder, die Sünderin. Erst danach, weit danach, geht es um den Ehemann oder die Ehefrau, den Ex-Partner oder die Ex-Partnerin, den Bruder oder die Schwester, den Verwandten, den Nachbarn, die Kollegin, die Menschen, die eine verbrecherische, tödliche Politik machen. Das letzte Wort des Gebets des Zöllners redet von Gnade. Wir feiern gleich das Abendmahl. Brot und Kelch, Zeichen dafür, dass Gott diese Trennung zwischen ihm und uns überwunden hat. Durch Jesus Christus, der sich für uns geopfert hat, von dem wir diese Zeichen haben. Das ist die größte Gnade von allen. Gottes Gnade, daran will uns dieses Wort des Zöllners erinnern, darauf will es uns hinweisen. Predigt und Abendmahl tun dies je auf ihre Weise. die Einladung, sich auf Gott einzulassen zum ersten Mal oder wieder. Sie ist da. Es braucht nur wenige Worte mit ganzem Ernst persönlich gebetet. Sie sind nicht nur eine Bitte, sondern auch ein Dank, wenn man glaubt, dass Gott tut, um was er hier gebeten wird. Gott, sei mir Sünder gnädig. Amen.